Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, um euch das Wort Gottes zu verkündigen und von dem Herrn zu zeugen. Und es ist uns immer eine Freude, wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen können. Auch ich war in der letzten Vergangenheit nicht immer in Gemeinschaft, konnte es zum Teil auch nicht sein. Und deswegen ist es umso mehr mir eine Freude, mit gläubigen Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Marius Greul und der Bruder Arno Rudnick und ich, wir arbeiten zusammen in der Ruhrpott-Mission. Der Arno ist mehr derjenige, der in dem evangelistischen Dienst tätig ist. Ich bin eigentlich derjenige, der sich so ein bisschen im Hintergrund hält, der in der Technik arbeitet, der den Arno überall da unterstützt, wo er vielleicht nicht weiter weiß, auch gerade mit der heutigen Technik, mit YouTube und mit sozialen Medien. Aber der hat mir auch besonders aufs Herz gelegt, das Wort Gottes tief zu ergründen. Und deswegen bin ich nicht ein unbedingter Evangelist, der auf der Straße predigt, wobei ich das auch schon getan habe. Aber der hat mir auch aufs Herz gelegt, die Wahrheiten aus der Schrift uns einmal richtig groß vor Augen zu stellen. Und ich möchte anfangen mit einem Bibelvers aus dem Matthäusevangelium. Wir finden den ersten Vers, den wir lesen möchten. Wir möchten etwas mehr lesen, aber wir lesen zuerst aus Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kapitel 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf dem Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso lasst eure Lichter leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist. Bis hier erstmal. Nun, ich möchte ein paar grundsätzliche Gedanken zum Matthäus-Evangelium uns vor Augen stellen. Wir haben ja insgesamt vier Evangelien und gerade das Matthäus-Evangelium ist ein Evangelium, welches grundsätzlich die Verwerfung des Königs uns vor Augen stellt. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, dass er unser König ist und in einer gewissen Art und Weise stimmt das natürlich. Der Herr Jesus Christus ist aber eigentlich irdisch gesehen, so wie uns das Matthäus-Evangelium uns das vor Augen stellt, nämlich Matthäus stellt uns eigentlich das Reich der Himmel vor, was damit gemeint ist. Es ist ein Reich auf Erden, was aus der Verwerfung des Messias erfolgt ist. Und wenn wir von diesem Reich der Himmel sprechen, dann müssen wir auch klären, was der andere Begriff in den anderen Evangelien ist, nämlich der Begriff Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist, so wie ich es verstehe aus der Schrift, ein allgemeiner Begriff, um einfach das zu sehen, was Gott in seinem Reich als solches mit uns vorhat. Das Reich Gottes erstreckt sich also vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, bis zur Offenbarung 22. Also auch das, was wir jetzt noch gar nicht haben, wo wir jetzt noch gar nicht leben. Ich denke da an das tausendjährige Reich und ich denke auch an die Ewigkeit, das neue Jerusalem. Wir kennen ja diese Verse. Ich möchte das auch einmal kurz beweisen, dass wir einen gewissen Unterschied bei dem Reich der Himmel und dem Reich Gottes haben. Ich möchte das hier nicht kompliziert machen, ich möchte das nur in einem kurzen, ein, zwei Sätzen uns vor Augen führen. Wir finden diesen Gedanken in Matthäus 12, Vers 28. Dort spricht der Herr: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Nun, wenn wir weitergehen würden nach Matthäus 13, wir könnten natürlich jetzt das ganze Kapitel lesen, dafür fehlt uns aber die Zeit. Ich möchte nur so viel sagen. In dem Matthäus Kapitel 13 geht es grundsätzlich darum, dass der Herr verworfen worden ist im Kapitel 12. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Johannes erklärt das so, Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und kam in das Ihre und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Matthäus braucht ganze 12 Kapitel, um diese Verwerfung des Königs von Israel zu erklären. Wo Johannes, dieses Evangelium, was für uns Gläubige doch so wertvoll ist, wo die wunderbaren Wahrheiten der christlichen Stellung uns vor Augen geführt werden, er ganze 11 Verse braucht. Also wir sehen bei diesen Gleichnissen, wenn wir die durchlesen würden, dass dieses Reich sich hier auf Erden befindet und dass wir als solches in einer gewissen Art und Weise Autorität über dieses Reich bekommen haben, wenn wir an diese Talente denken, wenn wir daran denken, dass der Herr später im Matthäus-Evangelium sagt, dass er uns dieses Reich gegeben hat und dass wir jetzt was damit anfangen sollen. Das nur kurz zu dem Verständnis des Reiches der Himmel. Wir können in vielen Beispielen das auch austauschen, da können wir auch das Reich Gottes nennen, aber das Reich der Himmel, damit meint grundsätzlich oder ist grundsätzlich der Gedanke, dass dieses Reich hier sich auf Erden befindet. Dann finden wir einen weiteren Begriff in dem Matthäus Kapitel 5, das ist nämlich der Begriff Jünger. Und leider ist in der Christenheit ein gewisses Missverständnis über diesen Begriff Jünger hineingezogen. Ich möchte noch einmal dazu aus Johannes 6 lesen. Dort ist ja die Rede, ich schaue gerade, wo ich den Vers finde. Vers 60. Dort hören wir davor, wir können das jetzt auch nicht im Einzelnen lesen, aber ich beschreibe uns das kurz. Dort hören wir, dass der Jesus eine harte Predigt spricht und dann heißt es in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, stoßt ihr euch daran, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ihr lieben Geschwister, da sehen wir das so wunderbar. Die Menschen, die dem Herrn dort nachgefolgt sind, das waren auch Bekenner. Bekenner des Herrn Jesus Christus, wie wir zuvor in Matthäus 4 gelesen haben, Vers 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Vielleicht haben sie diese Buße sogar getan. Sie waren auf jeden Fall angefochten von den Worten des Herrn. Und auch die Schrift nennt sie Jünger, Jünger Jesu. Doch in ihrem Innerlichsten waren sie es nicht. Sie dachten vielleicht, dass sie wirklich dem Herrn nachfolgen können, aber dass der Herr gesagt hat, mir nachzufolgen, das hat Konsequenzen für dich. Dessen waren sie sich vielleicht noch gar nicht bewusst. Und es ist so wunderbar, wie Petrus dann darauf sagt, und das ist eigentlich das, was wir als Gläubige doch tief in unserem Herzen tragen sollten. Wo wo er spricht, du hast Worte des ewigen Lebens. Kannst du das auch sagen, dass du zum Herrn sagen kannst, du hast Worte des ewigen Lebens, egal was kommen mag, du bist bei mir? Es ist doch so wunderbar, dass der Herr uns das vor unsere Augen stellt, dass er uns hier nicht alleine gelassen hat, auch in der Corona-Zeit nicht. Er führt uns immer hindurch und bewahrt uns. Und wir lesen einfach, dass die Nachfolge Jesu Christi mit gewissen Dingen verbunden sind, die nicht immer positiv sind. Und deswegen habe ich gerade das Matthäus Kapitel 5 genommen. Dort heißt es, in Vers 1 haben wir gelesen, er tat also seinen Mund auf und sprach zu seinen Jüngern. Also er sprach zu denjenigen, die sich grundsätzlich, natürlich waren da auch wahrscheinlich Menschen bei gewesen, die den Herrn noch nicht richtig verstanden und auch nicht richtig erkannt haben. Aber er spricht eigentlich zu den gläubigen Jüngern. Er spricht hier nicht zu dem Volk, er spricht hier nicht zu den Ungläubigen, sondern es heißt hier ganz klar, er lehrte sie, nämlich seine Jünger. Sehr wohl durften aber alle ungläubige Menschen zuhören. Und wenn du das jetzt hörst, was der Herr jetzt zu sagen hat, was der Herr beschreibt, wie das Reich der Himmel aussieht, in dem wir uns befinden, in dem wir wandeln, dann darfst du gespannt zuhören, dass es auch etwas Wunderbares ist. Dass es natürlich auch mit für uns schlechten Gefühlen zu tun hat, dass wir damit konfrontiert werden, das ist vollkommen klar. Das sagt der Herr hier. Der Herr, der sagt nicht, du musst dich bekehren und dann hast du ein wunderbares Leben. Das steht nirgends. Der Herr sagt, dann hat das Konsequenzen für dich. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nun, hiermit ist nicht gemeint, wie das manche Ausleger, und gerade ich hatte das in der Schule damals gehört, dass die Christen doof sein müssen. Ich sage das mal so auf gut Deutsch. Das ist natürlich hier nicht mit gemeint. Sondern das, was wir, diesen Gedanken, den wir hier finden, das ist der Gedanke, den wir auch in 1. Korinther 1, Vers 18 finden. Ich möchte diesen Vers mit uns lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Es heißt also, jede menschliche Weisheit, die wir so haben, und ich kenne Menschen, die sind so hochintelligent, ich habe das in meinem Beruf immer wieder kennenlernen dürfen, die zum Teil Multitalente haben, die können alles gleichzeitig machen, die können sich innerhalb kürzester Zeit in 1000 Aufgabengebiete hereinarbeiten. Aber all das wird ihnen nichts bringen. Selbst wenn sie die Schrift hätten, das haben ja viele, viele ungläubige Pastoren haben die Schrift, und sie sind so weise und können alles studieren. Aber der Herr sagt, er hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Sie hat vor Gott keinen Bestand. Bestand hat das, was Gott in uns hineinlegt, durch seinen Geist. Und das hat nichts mit Weisheiten der Welt zu tun, sondern es ist die Weisheit Gottes, die wir bekommen. Das ist etwas völlig anderes. Also das heißt, wenn der Herr davon spricht, dass wir arm im Geist sein sollen, dann bedeutet das, wenn wir gläubig geworden sind, dann sollen wir das, was wir als menschliche Weisheiten so aufgefasst haben, abgeben und uns vom Herrn erflehen lassen, dass er uns doch Weisheit durch seinen Geist schenkt. Und das ist eine Weisheit, die auch vor der Welt einen Bestand hat. Wir denken auch an den Jakobusbrief, wo es heißt, wer Weisheit mangelt, der bitte. Und es ist eine Verheißung. Und ich möchte einmal zum Thema Verheißung was sagen. Und ich möchte das in aller Ehrfurcht sagen. Ich hoffe, dass das alle Geschwister verstehen. Wenn Gott uns Verheißungen gibt, dann ist das so, dass er in einer gewissen Art und Weise ein Schuldner unsererseits ist. Wenn Gott sagt, das habe ich dir verheißen, dann ist das etwas, wo er sich schuldig macht. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Aber er macht sich schuldig daran, das auch einzuhalten. Es ist etwas, also ein wunderbarer Gedanke, den wir verstehen müssen. Damit meine ich nicht, dass der Mensch irgendetwas fordern kann. Das ist ja gar nicht gemeint. Aber Gott hat es als erstes verheißen. Und dann ist er auch schuldig, dem gegenüber, mir gegenüber, dieses auch einzuhalten. Glückselig die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Das ist ein Wort, was uns doch so eigentlich in der Corona-Zeit ganz groß werden sollte. Glückselig die Trauernden. Und hiermit ist eigentlich nicht gemeint, ich möchte das auch mal so sagen, Es ist nicht damit gemeint und es ist nicht der Hauptgedanke. Natürlich werden wir auch getröstet werden und tröstet uns der Herr, wenn Menschen von uns gehen. Ich habe in frühen Jahren, als ich jugendlich war, meinen leiblichen Vater verloren. Und natürlich war das eine Trauer. Und natürlich hat der Herr da verheißen in der Schrift, dass er zu mir stehen wird und dass er die Wunden heilen wird durch das Wort. Und das hat er auch getan. Aber das ist hier nicht mit gemeint, auch wenn er das tut. Hiermit ist gemeint, dass wir trauern, dass der Herr verworfen wurde. Wir sehen diese Welt als solches in ihrer Verderbtheit, in ihrer Schlechtigkeit. Und wir sehen, dass der Herr in dieser Welt, in dem Humanismus, der in der Welt herrscht, keinen Platz findet. Und gerade in dieser Zeit sollten wir darum trauern, dass der Herr verworfen ist. Und dann wird uns das auch viel größer, was es eigentlich bedeutet, sich zu dem Herrn hin zu versammeln. Es ist etwas Wunderbares. Es ist nicht nur einfach ein Gottesdienst, wo ich am Computer auf die Play-Taste drücke und mir das anhöre und abspule. Nein. Sondern wird mir das richtig groß, was es doch bedeutet, dass der Herr eigentlich keinen Platz in dieser Welt hat. Aber diesen Platz hat er doch hier bei uns, oder nicht? Bei uns sollte der Herr doch in der Mitte sein. Und das ist doch dieses Wunderbare, dass wir dies verstehen dürfen. Dann heißt es weiter, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und das ist heute in der heutigen Zeit sowieso sehr, sehr schwierig geworden. Sanftmut. Und ich habe auch sehr viele Probleme damit, aber ich habe auch einen Bruder, der mich immer wieder in Liebe darauf hinweist. Aber sanftmütig auch gegenüber dem anderen zu sein, das ist eine Tugend, die uns oftmals nicht leicht fällt. Und ich habe das auch von Brüdern immer wieder gehört, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir vielen Dingen ausgesetzt sind und wo viele Brüder Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht sogar für die ganze Versammlung oder die ganze Gemeinde gilt. Dann ist das nicht einfach. Aber dann sollen wir sanftmütig mit dem anderen umgehen. Und wenn wir lernen möchten, was Sanftmut im tiefen Sinne bedeutet, dann müssen wir den Herrn anschauen. Und es gibt eine wunderbare Stelle, wo das uns vor Augen geführt wird. Wir schlagen mal Matthäus 27 auf. Matthäus 27, Vers 24. Es ist ja das Kapitel, wo es auch um die Kreuzigung geht. Ich lese mal vor. Er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, dass der Herr sanftmütig war. Der Herr, der war vollkommen schuldlos gewesen. Er hatte keinerlei Sünde auf sich gehabt. Er hat die Schuld und die Sünde für dich und für mich getragen, so du gläubig bist, am Kreuz auf Golgatha, in den Stunden der Finsternis. Da hat Gott seinen eigenen Sohn gerichtet. Aber er war vollkommen schuldlos. Und er wird angeklagt, man müsste das ganze Kapitel lesen, er wird aber angeklagt und ihm werden Dinge vorgeworfen, die er eigentlich gar nicht getan hat, wo ihm Worte im Mund umgedreht werden. Aber Herr, der ist sanftmütig und er hat das trotzdem vollbracht. Und wenn du das noch nicht begriffen hast und wenn du das noch nie gehört hast, dass der Herr für deine Schuld und für deine Sünden gestorben ist, für die Sünden der Welt, sagt eine Schriftstelle, dann darfst du um Buße flehen. Dann flehe, dass der Herr dir dein Leben doch einmal zeigt, in welchem Zustand du dich befindest. Vielleicht mag es sein, dass du dich als gut ansiehst, dass du sagst, ich bin sanftmütig, ich habe das alles, was der Herr hier in Matthäus 5 beschreibt. Aber dann bete doch einmal und sage, Herr, zeig du doch mal, wie du mich siehst. Ich sehe mich so. Aber Herr, wie siehst du mich? Ich konnte das lange nicht begreifen, als ich jugendlich war und grundsätzlich, ich bin schon immer christlich erzogen worden. Und dann fällt man oftmals in so einen Trott rein, dass man einfach immer zur Gemeinde geht. Man geht immer hin und sagt, ja, wunderbar, die Lieder waren wieder klasse, die Predigt hat mich angesprochen. Und es ist unglaublich schwer, aus diesem Trott herauszukommen und einmal zu sagen, so, jetzt muss ich aber eine Entscheidung für mein Leben fällen. Das ist unglaublich schwer. Und da stehen wir in einer gewissen, noch höheren Verantwortung als die Ungläubigen. Wenn wir tagtäglich, vielleicht im Elternhaus, wenn wir wöchentlich in den Gemeinden und Versammlungsstunden das Wort hören und keine Entscheidung treffen wollen. Denn es gibt nur Freiwillige, die im Himmel sind, und es gibt nur Freiwillige, die in der Hölle sind. Und dann möchte ich noch zum Thema Sanftmut aus Matthäus 11 lesen, Vers 19, wo uns das noch einmal ganz klar vor Augen gestellt wird. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllner und Sündigen, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Vers 25, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Hier sehen wir, dass der Herr, wie er selbst, wie es hier heißt, er wird Fresser, Weinsäufer genannt, ein Freund von Zöllnern und Sündigen. Das ist eine Wahnsinnsbeanschuldigung, die dort aufstellen. Und dann sagt der Herr aber ein paar Verse später, ich preise dich, Vater. Ist das nicht die größte Sanftmut, die wir uns vorstellen können? Und ich glaube, ich sage ganz bewusst jetzt kein weiteres Wort mehr dazu, damit jeder einmal sich selber darüber Gedanken machen kann, wie kein Mensch ist aus sich oder hat eine menschliche Gerechtigkeit, das gibt es nicht. Es gibt eine Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, und ich möchte nicht sagen, Gott schenkt uns Gerechtigkeit, das würde ein etwas falsches Bild auf Gott werfen, aber Gott erklärt uns gerecht als Gläubige. Und deswegen können wir auch nur, und deswegen geht die Bergpredigt ja auch an gläubige Menschen. Ungläubige Menschen streben nicht nach der Gerechtigkeit. Römerbrief sagt doch ganz eindeutig, dass nichts Gutes in dem Menschen ist und dass kein Werk vor Gott als gut empfunden wird, später einmal. Weil auch die ungläubigen Menschen nach ihren Werken beurteilt und gerichtet werden. Aber da wird nicht Gott sagen, das hast du ja getan, du warst zwar ungläubig, aber das hast du Gutes getan. Darauf kommt es nicht mehr an. Das ist nicht der Gedanke, den der Herr uns da vorstellt, sondern der Gedanke ist der, was hast du auf der Grundlage von mir getan? Keiner von uns, der hier sitzt, kann ein gutes Werk aus sich selbst heraus tun, wenn er den Herrn nicht hätte. Wir meinen vielleicht, dass Dinge gut sind und erscheinen uns auch von ungläubigen Menschen Werke gut, aber für Gott sind sie vollkommen wertlos. Für uns mögen sie einen irdischen Bestand haben, aber für die Ewigkeit hat das null Bestand. Und da ist es so wichtig, dass wir als Jünger Jesu, als diejenigen, die sich auf die Seite des verworfenen Herrn und Heilandes stellen, dass wir nach der Gerechtigkeit streben. Denn eigentlich ist es die Gerechtigkeit Gottes, die er uns zeigt und der Gott sich an uns und in uns verherrlichen möchte. Wenn wir nach der Gerechtigkeit in allen Bereichen, wir brauchen nicht alles aufzuzählen, wir wissen, dass es überall Gerechtigkeit mangelt. Aber wenn wir danach streben, die Gerechtigkeit oder gerecht auch zu sein, gerecht zu handeln, dann sehen die Menschen in uns etwas anderes, nämlich nicht den Marius, nicht den Arno und nicht die Schwester XY, sondern sie sehen eigentlich, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wissen, den Herrn Jesus Christus in ihnen. Deswegen lesen wir hier auch weiter von der Barmherzigkeit. Man kann das eigentlich sagen, wenn man das sich mal so anschaut, dann werden diese Dinge, diese Glückseligpreisung aufeinander aufgebaut und stehen auch immer in einer gewissen Beziehung. Das ist nicht alles zufällig, dass der Herr uns das Stück für Stück vor Augen stellt. Und barmherzig zu sein, wir denken auch an einen barmherzigen Samariter. Das ist in der heutigen Zeit mehr als schwer. Barmherzigkeit ist vollkommen verloren gegangen. Glückselig, die rein Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Nun, ich möchte zuerst einmal sagen, man darf das natürlich nicht missverstehen, wenn die Schriftstelle hier sagt, sie werden Gott sehen und andere Übersetzungen sagen, sie werden Gott schauen, dann meint das natürlich, dass wir den Herrn Jesus Christus später in der Ewigkeit sehen werden. Gott in seiner großen Vollkommenheit, in seiner vollkommenen Gestalt, wobei er ja Geist ist, sagt die Schrift, können wir niemals voll und endlich sehen. Aber dafür ist auch, und das ist auch ein wichtiger Gedanke, dafür ist der Herr als solches Mensch geworden. Er ist nicht nur Mensch geworden, dass er auf die Erde kommt, um Sünden zu vergeben, sondern die Psalmen sagen, die Engel, die haben ja Gott nie gesehen, weil Gott Geist ist. Aber dort sahen sie zum allerersten Mal die Herrlichkeit Gottes, wo der Herr Jesus Christus in der Krippe geboren worden ist. Da konnten sie Gott ihrer Herrlichkeit in Form eines menschlichen Körpers sehen. Und das ist uns auch eine wunderbare Sache. Wir hätten Gott sonst niemals gesehen, niemals begreifen können, niemals antasten können, niemals überhaupt uns ein Bild machen können, wobei das wir ja auch gar nicht sollen und brauchen. Aber der Jesus Christus ist auch Mensch geworden, damit wir ihn einmal vollkommen sehen. Wir werden ihn auch in der Ewigkeit sehen und anbeten. Natürlich ist es wichtig, dass wir reinen Herzens sind. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen, liebe Geschwister. Ein gläubiger Mensch fällt auch in Sünde. Aber der Unterschied ist ja der, dass der Mensch, der in Sünde fällt, der Gläubige, der in Sünde fällt, der bleibt nicht einfach liegen, sondern der steht wieder auf durch die Kraft des Geistes, durch die Kraft des neuen Lebens, welches Gott in ihn hineingelegt hat. Und dadurch werden wir einmal alle Gott in der Ewigkeit sehen. Wie wunderbar ist das? Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und auch die Friedensstifter, ihr Lieben, die gibt es viel zu wenig. Ich habe immer heiße Diskussionen mitbekommen, auch in der Vergangenheit. Und dass ein Bruder mal gesagt hat, Mensch, ihr Lieben, lasst uns doch jetzt einfach mal das Ganze nüchtern sehen. Lasst uns doch Frieden stiften. Das hat man wirklich sehr, sehr wenig gehört. Es war meistens immer so, dass jeder die Bibel gelesen hat, was ja auch was Gutes ist, aber man hat sich gegenseitig dann nur noch die Bibelstellen um die Ohren geknallt. Das hat mit Frieden stiften nichts zu tun. Und das predige ich mir als allererstes. Das hat auch nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Wenn wir meinen, ein Schriftverständnis zu haben und dem anderen das einfach nur vom Kopf zu knallen, dann hat das mit Frieden stiften, dann hat das mit Barmherzigkeit, dann hat das mit Langmut, ich denke da an Galater 5, die Früchte des Geistes, hat das nichts zu tun, gar nichts. Und sie werden Söhne Gottes heißen. Nun, wenn wir von der christlichen Stellung ausgehen, welche hier jetzt nicht unbedingt gemeint ist, es geht grundsätzlich um den Gedanken, Söhne Gottes zu sein. Und das war das Volk Israel ja auch. Aber ich möchte das jetzt mal auf die christliche Stellung beziehen. Ich denke da an Epheser 1, wo es ja heißt, dass wir durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, den Erbteil erlangt haben in den himmlischen Örtern. Das ist doch etwas Wunderbares, was uns viel zu wenig vor Augen gestellt wird, auch gerade in den Gemeindestunden. Ich finde das immer wunderbar, wenn Brüder darüber predigen, über den Epheserbrief, dass er uns gesegnet hat in den himmlischen Örtern, dass er uns in die himmlischen Örter hineingestellt hat. Und wie wenig verstehen wir diese Dinge doch. Lasst uns einfach in Zukunft doch viel mehr damit beschäftigen, die Person Jesu Christi anzusehen und das, was er uns doch alles geschenkt hat. Und da müssen wir uns gar nicht damit rumschlagen und müssen gar keine Angst haben, dass wir verloren gehen, sondern wenn wir den Blick auf Christus haben, dann sehen wir nur Christus und dann folgen wir ihm automatisch nach. Nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft des Geistes. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich möchte noch eine Stelle vorlesen. Das wird ein Wort sein, ihr Lieben, was uns vielleicht jetzt in Deutschland nicht unbedingt so betrifft. Wir werden natürlich auch verfolgt und wir können auch noch verfolgt werden. Vielleicht kommt das auch noch schneller, als uns das lieb ist. Und das glaube ich auch. Aber in vielen anderen Ländern, Indien, Sri Lanka und wie sie alle heißen, auch China, in den verfolgten Ländern, da gilt dieses Textwort jetzt schon so wunderbar und dürfen die Geschwister sich so wunderbar an diesen Dingen trösten. Ich möchte aus Offenbarung 6, Vers 10 lesen. Da geht es grundsätzlich um die Siegelgerichte. Wir wissen ja, es gibt zuerst die Siegel, die Posaunen und die Zorneschalen in dieser Drangsalzeit, die auf diese Welt kommen wird. Und die Menschen, die in dieser Drangsalzeit leben werden, die werden dann und verfolgt werden und getötet werden, also die Märtyrer sind, die schreien hier. Und sie riefen mit lauter Stimme, Offenbarung 6, Vers 10, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest du und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Der Schrei nach Gerechtigkeit, selbst bei den gläubigen Menschen, die doch ihr ganzes Leben hier für den Herrn geben durften. Aber selbst in der Ewigkeit dieser Schrei, dieses Bild, was hier uns natürlich vorgestellt wird. Es wird natürlich in der Ewigkeit keinen Schrei, keine Trauer mehr geben, aber es ist ein gewisses Bild. Und es ist ja noch die Zeit der Drangsal, die wir hier lesen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, wie sie euch verfolgen. Und das ist dieses Trostwort, was wir doch haben dürfen. Sie haben die Propheten verfolgt und sie werden uns auch verfolgen. Jetzt aber nicht mehr auf der Grundlage dessen verfolgen sie uns, weil Gott durch die Propheten das Gericht ankündigt, sondern sie verfolgen uns, weil wir die Person Jesu Christi in uns tragen, weil wir den Geist in uns tragen und weil wir als wahre Jünger, nicht als irgendwelche Tarnjünger wie Johannes 6, sondern als wahre Jünger Jesu Christi, dem Herrn nachfolgen und das in unserem Leben sichtbar wird. Und deswegen gehen wir direkt zu Vers 14. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Ich möchte das mal so beschreiben. Wenn wir jetzt einen Teich haben, dann bringt es nichts, wenn wir das Salz da oben drauflegen und unten reißen wir was von dem Teich ab und backen daraus ein Brötchen. Dann ist der Teich als solches vielleicht oben gesalzen, aber unten, wo ich es abgerissen habe, ist kein Salz. Wichtig ist, und das ist jetzt, müssen wir genau lesen, ich hoffe, dass das in euren Bibeln auch so genau ist, denn es ist ein unglaublich wertvoller Gedanke, den der Herr uns hier vorstellt. Das Salz der Erde zu sein bedeutet nämlich, wenn wir das Salz nehmen, wir nehmen jetzt also diesen Teich, diese Erde, um die es ja hier geht, und vermischen es total mit dem Salz. Das sagt selbst Paulus, ich glaube, zu den Kolossern sagte das einmal, dass sie doch auch Salz in der Lehre sein sollen. Ich glaube, so sinngemäß. Und so soll das auch bei uns sein. Wir sollen das Salz der Erde sein. Das bedeutet nicht, dass es kraftlos ist, sondern Salz ist etwas, was Kraft gibt, was Wenn es fehlt, hat man eigentlich nichts mehr. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Wenn wir die Salz nicht mehr hätten, dann würde es keinen Geschmack mehr geben. Dann ist die Welt fade und dann wird die Welt von dem regiert, den wir den Satan nennen. Denn die äußere Welt, die irdische Welt, die kennt kein Salz in Form von Freude, von Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer, ich bin jetzt im gedanklichen Römerbrief, wo uns das ja vorgestellt wird. Und wenn wir jetzt weiterlesen, ihr seid nicht nur das Salz der Erde, das füge ich mal hinzu, sondern ihr seid das Licht der Welt. Es ist ganz interessant, dass hier nicht steht, ihr seid das Licht der Erde. Das steht hier nicht, sondern ihr seid das Licht der Welt. Also, wenn wir uns das bildlich vorstellen, uns abzuschotten, ist niemals der Gedanke Gottes, in keinster Art und Weise, sondern der Gedanke Gottes ist genau andersrum. Gott sagt, wir sollen eigentlich in die Welt gehen und sollen da Salz sein und bloß nicht abschotten. Aber... Und jetzt kommt der wichtige Gedanke, nicht Licht der Erde zu sein, sondern Licht der Welt zu sein. Nämlich, dass obwohl wir so vermischt sind als solches, ein ganz klares Statement haben, ganz klar unsere Linie kennen, ganz klar den Punkt kennen, bis wohin wir gehen dürfen als Christen, was wir verantworten können. Das ist bei jedem Christen nicht im Übrigen das Gleiche, sagt ja uns ganz klar der Römerbrief. Aber das heißt, dass wir Salz der Erde sein sollen, wir sollen wirklich Geschmack da reinbringen, wir sollen uns nicht abschotten, wir sollen aber auch Licht der Welt sein. Licht, was auf diese Welt, auf diese verlorene Welt scheint. Und ihr Lieben, wenn wir das nicht wahrnehmen, was hat die Welt noch? Sie hat nichts mehr. Sie ist verloren. Und wir wissen aus der Schrift, dass Gott diese sündige Natur, diese sündige Welt richten wird. Römer 1 bin ich gedanklich. Wir haben nichts mehr, die Welt hat nichts mehr, wenn wir dort versagen, nicht mehr Salz und das Licht der Welt zu sein. Es ist uns eine sehr hohe Aufgabe, die oftmals sehr, sehr vernachlässigt wird. Lasst uns das wirklich tief im Herzen tragen und immer wieder beten, dass Gott uns doch diese Kraft schenken möge, dass wir das Licht der Welt sind. Da wir die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten haben, möchte ich weitermachen, Vers 16. Ebenso lasst eure Lichter leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist nämlich der Gedanke, den ich auch schon gerade sagte. Dadurch, dass wir uns das schenken lassen vom Herrn, diese guten Werke, wird eigentlich Gott verherrlicht, nicht wir. Manche Menschen meinen, wir müssen uns rühmen damit, wenn ein Bruder eine Predigtgabe hat, wenn eine Schwester gut singen kann oder was auch immer. Dann rühmen wir uns aber nicht selbst und wir klatschen deshalb auch nicht in den Gemeindestunden, um uns selbst Ruhm zu geben, sondern wir wissen eigentlich, dass die wirkliche Dankbringung und dass wirklich alles von dem Vater kommt, der damit verehrt wird. Das ist etwas Wunderbares. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich möchte nur noch zu diesem letzten Vers, in Vers 18, einen Gedanken sagen. Der Jesus Christus, der hat in seinem Wort nie, gerade in der Bergpredigt, wo das oft behauptet wird, der hat nie ein Gesetz aufgelöst. Und er sagt das ja auch selbst, dass er das nicht getan hat. Deswegen kann er sich da auch nicht widersprechen. Sondern er hat das Gesetz erfüllt. Und er erklärt jetzt im tieferen Sinne, wenn wir das weiterlesen würden, den Sinn des eigentlichen Gesetzes. Denn wir wissen ja, dass keiner aus dem Gesetz als solches gerechtfertigt wird. Keiner. Warum? Das würde ja theoretisch gehen. Wenn einer sündlos leben könnte, würde er durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Aber das geht nicht. Es ist unmöglich. Das hat nur der Herr Jesus Christus geschafft. Und nur durch seine Gnade als solches hat er uns gezogen. Wir lesen das ja auch im Johannesevangelium, dass wir nicht zum Vater kommen können, ohne dass er uns zieht. Wir können nicht zu dem Herrn Jesus Christus kommen, nicht mit irgendwelchen religiösen Übungen, mit sonstigem Leben nach dem Gesetz und weiteres, haben wir keine Chance, zu Christus zu kommen. Es ist allein Gnade, dass Gott dich gesucht und gefunden hat. Dass natürlich der Mensch in der Verantwortung steht, das Ganze anzunehmen, das wissen wir natürlich auch. Das ist die Verantwortung des Menschen. Die Brüder sagen immer dazu, es ist 100% Gott und 100% die Verantwortung des Menschen. Eigentlich total unlogisch. Aber wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Gedanken, dann wird einem der sehr groß, dass aus uns heraus eigentlich nichts Gutes kommt. Und dass Gott derjenige sein muss, der einen jeden zieht. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, wenn du jetzt gehört hast, dass der Mensch, wenn du gläubig wirst, und du bist vielleicht noch nicht gläubig, wenn du noch keine Buße getan hast, dann möchte ich dir heute die Wahrheit sagen. Der Herr sagt nicht, wenn du dich heute bekehrst, dann wirst du das wunderbarste, tollste Leben haben und dir wird alles zuteil werden, irdisch gesehen. Himmlisch gesehen wird uns alles zuteil werden, weil wir dann die Erbschaft des Sohnes bekommen. Aber irdisch gesehen bekommen wir Verfolgung. Aber wir werden einmal reichlich Lohn von dem Herrn bekommen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und es ist nicht ein Lohn, der irgendwann vergehen wird, sondern es ist ein Lohn, der in Ewigkeit da sein wird. Amen.